Wir haben heute das hohe Lied vor uns. Wir wollen uns im Sinne einer Einführung damit beschäftigen, mit diesen 8 Kapiteln. Ich lese zuerst einige Verse aus Hohelied 1, ab Vers 1. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Geruch sind deine Salben. Ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Sie lieben dich in Aufrichtigkeit. Ich bin schwarz, aber anmutig, Töchter Jerusalems. Wie die Zelte Kedars, wie die Zeltbehänge Salomos. Seht mich nicht an, weil ich schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Meine Mutter Söhne zürnten mir, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht gehütet. Sage mir an, du, den meine Seele liebt, wo weidest du, wo lässest du lagern am Mittag? Denn warum sollte ich wie eine Verschleierte sein bei den Herden deiner Genossen? Wenn du es nicht weißt, du Schönste unter den Frauen, so gehe hinaus den Spuren der Herde nach und weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Einem Ross an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Anmutig sind deine Wangen in den Kettchen, dein Hals in den Schnüren. Wir wollen dir goldene Kettchen machen mit Punkten von Silber. Während der König an seiner Tafel war, gab meine Narde ihren Duft. Mein Geliebter ist mir ein Bündel Myrrhe, das zwischen meinen Brüsten ruht. Eine Zypertraube ist mir mein Geliebter in den Weinbergen von Ein Gedi. Siehe, du bist schön, meine Freundin, siehe, du bist schön, deine Augen sind Tauben. Siehe, du bist schön, mein Geliebter, ja, holdselig. Ja, unser Lager ist frisches Grün, die Balken unserer Behausung sind Zedern, unser Getäfel Zypressen. Ich bin eine Narzisse Charons, eine Lilie der Täler. Wie eine Lilie inmitten der Dornen, so ist meine Freundin inmitten der Töchter. Wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, so ist mein Geliebter inmitten der Söhne. Ich habe mich mit Wonne in seinen Schatten gesetzt und seine Frucht ist meinem Gaumen süß. Er hat mich in das Haus des Weines geführt und sein Panier über mir ist die Liebe. Stärkt mich mit Traubenkuchen, erquickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Seine Linke ist unter meinem Haupt und seine Rechte umfasst mich. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Bis dahin. Wir nehmen das Blatt zur Hand unter Autor und Entstehungszeit. Finden wir den Hinweis darauf, dass das Hohelied aus der Feder des Königs Salomo stammt. Der erste Vers macht das deutlich, das Lied der Lieder von Salomo. Und dieser Ausdruck von Salomo, hebräisch Li Shlomo, ist das übliche wie in den Psalmen, in den Überschriften, wenn steht, wer einen Psalm geschrieben hat, ist es üblicherweise so vermerkt mit der Vorsilbe Le, was bedeuten kann zu, für oder eben bei Autoren von. Le David haben wir 73 Psalmen, die so beschriftet sind, um zu sagen, es ist von David verfasst. Salomo ist der Verfasser dieses Buches. Er regierte von 971 bis 931 vor Christus. Das Buch Hohelied entstand am Anfang dieser Periode. Er wird König genannt, schon in Vers 4. Siehe mich, wir werden dir nachlaufen. Der König hat mich in seine Gemächer geführt. Aber es geht um den jungen Salomo. Also wir müssen die Erfahrung im Hohelied in der frühesten Zeit ansetzen. Der jung verheiratete Salomo, das Buch selber kann natürlich von ihm noch etwas später geschrieben worden sein, und das ist es auch, wie wir noch sehen werden. Aber es beschreibt also die frühe Zeit der Regierung. Von bibelkritischer Seite wurde die salomonische Autorschaft bestritten. Das ist ja normal. In der Bibelkritik wird fast immer bestritten, dass der und der der Autor ist. Das ist richtiggehend eine Manie, also eine krankhafte Erscheinung. Und zwar hat man hier argumentiert, dass das Hebräische in diesem Buch ein Späthebräisch sei. Das könnte also nicht das Hebräische aus der Zeit von Salomo, 10. Jahrhundert vor Christus sein, das ist eine spätere Sprachstufe. Je nach Kritiker wurde die Entstehungszeit des Hohenliedes auf die Jahre von 700 bis sogar 300 vor Christus runter datiert. Diese sprachlichen Argumente konnten von diversen Gelehrten jedoch alle wirkungsvoll entkräftet werden. Unter Fußnote 1 habe ich, für die, die sich wirklich dafür interessieren, etwas aufgeführt. Zum Beispiel gibt es Aramaismen, also Färbungen aus der hebräischen Sprache in dem hebräischen Text. Zum Beispiel haben wir von der Zypresse gelesen in 1 Vers 17. Und da ist es nicht Berosch, wie normalerweise auf Hebräisch, sondern Berot. Diese Unterschiede von ein T im Aramäischen entspricht einem Laut im Hebräischen. Das ist etwas sehr, sehr das Übliches. Und so könnte man noch mehr aufzeigen. Aber, dass Aramaismen drin sind, das bedeutet nicht, dass das Buch jung ist. Es wird natürlich argumentiert, die Juden waren ja in Babylon, in der Gefangenschaft, im 6. Jahrhundert. Da haben sie Aramäisch gelernt. Und als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft, wurde Aramäisch beibehalten, neben dem Hebräisch. Und so wurde die Sprache eben durch das Aramäische beeinflusst. Das ist so. Aber Israel stand unter dem Einfluss der hebräischen Sprache seit der Zeit der Patriarchen. Wir lesen ja zum Beispiel in 1. Mose 31, 47, wie Jakob, der bei Laban, bei seinem Onkel war, wo man Aramäisch sprach, und wie er dann einem Haufen, den sie als Bündniszeichen aufgestellt hatten zwischen Jakob und Laban, gibt Jakob den hebräischen Namen und Laban gibt den aramäischen Namen. Yegar Sahaduta. Und so war also Aramäisch quasi eine Begleitersprache Israels seit der Zeit der Patriarchen, und darum sind Einflüsse in allen Zeitstufen zu erwarten. Was auffällig ist, wenn man im Hohenlied liest, das Relativwort. Der welcher? Oder ein Relativsatz wird ja bei uns eingeführt, der König welcher. Das Wort welcher ist im Alten Testament meistens Asher. Aber hier im Hohelied, außer in Vers 1, ist es immer She. Und das entspricht genauso, wie man heute Hebräisch spricht. Heute ist das Relativpronomen She. Und wenn man Asher sagen würde, dann würden alle Leute sagen, denken, oh, spricht der schön literarisches Hebräisch, aber nicht modernes Hebräisch. Jetzt ist es aber so, dass es überhaupt keinen Beweis gibt, dass She jung ist. Und zwar kennen wir She im Akkadischen, also in der verwandten babylonischen Sprache, wird das ja schon seit dem 3. Jahrtausend gebraucht als Sha. Also She ist nicht eine junge Erscheinung, und kann darum eben in allen Sprachstufen des Hebräischen vorkommen. Es gibt zwei angeblich griechische Wörter. Und damit wollte man natürlich argumentieren, ja, das Buch muss ja in der Zeit von Alexander dem Großen verfasst worden sein, sodass da bereits um 330 vor Christus eben griechische Fremdwörter eingedrungen wären. Und zwar verweist man auf Holi 3, Vers 9, Apirion, Tragsessel, und sagt, das kommt vom griechischen Foreion. Aber das kann genauso kommen von Sanskrit, Paryanka, was Sesselchen bedeutet. Dann ein zweites Wort, Pardes, Umzäunung, in Hohelied 4, Vers 13. Da wird argumentiert, das kommt vom griechischen Paradeisos, Paradies, oder? Eingezäunter Garten. Oder es könnte auch kommen vom Persisch Pairideza. Aber es braucht nicht von Griechisch, braucht auch nicht von Persisch zu kommen, sondern es könnte auch von Sanskrit Paridis, was auch Umzäunung bedeutet, herkommen. Und dabei ist ja zu bedenken, dass es Argumente gibt, dass Salomo wohl Handelsbeziehungen hatte bis nach Indien. Und so war natürlich eine Beziehung zum Sanskrit auch in der Zeit von Salomo eben durchaus möglich. Und damit wären wir eigentlich schon am Ende der Hauptargumente. Die sind also nicht sehr eindrücklich. Es ist so, in Qumran wurden unter all den Handschriften auch vier Hohelied-Handschriften gefunden. In der Höhle 4, 3. Man bezeichnet die mit dem Siegelum 4Q-Kant. Abkürzung für Lied. Also 4 bedeutet die Höhle Nummer 4, Q Qumran, und Kant bedeutet eben Lied, Lieder, Lieder. Und dann mit einem hohen A, das ist die erste, hohen B, hochgesetzten B, die zweite, C, die dritte. Diese drei Handschriften werden datiert auf die Zeit 30 vor Christus bis 68 nach Christus. Und dann hat man in Höhle 6 noch eine Handschrift gefunden, die stammt aus dem Jahr etwa 50 nach Christus. Nun zur Bedeutung des Buches. In 1. Könige 4, Vers 32 lesen wir, dass Salomo im Ganzen 1005 Lieder geschrieben hat. Aber das Schönste aller dieser Lieder, die der Musiker Salomo, hat es natürlich von seinem Vater, die Begabung, denn David war ja der große Musiker des alten Israels. Das schönste Lied hat Salomo bezeichnet als das Lied der Lieder, hebräisch Shir HaShirim. Und das ist die hebräische Weise, um einen Superlativ, das Höchste, auszudrücken. Also das Lied der Lieder heißt nichts anderes als das schönste Lied. In der Fußnote 2 habe ich vermerkt, parallele Ausdrücke. In 2. Mose 26, 33 wird das Allerheiligste, wie üblich, Kodesh HaKodashim genannt. Und das heißt wörtlich nicht das Allerheiligste, sondern das Heilige der Heiligen. Und wir übersetzen dann das Allerheiligste auf Deutsch. Aber wir haben auch solche Ausdrücke, Offenbarung 17, Vers 14. Der Herr Jesus wird genannt der König der Könige. Das heißt der höchste König. Der Herr der Herren. Der höchste Herr. Oder Gott wird genannt in Josua 22, 22, der Gott der Götter. Das ist der höchste Gott, der über allem und über jedem steht. Der junge König beschreibt in diesem Lied seine in jeder Beziehung erfüllte Liebesbeziehung zu Sulamit, seiner jungvermählten Ehefrau. Salomo und Sulamit sind nicht mehr verlobt. Es ist also kein Verlobungslied, sondern es ist ein Lied von Jungverheirateten. Sie stehen also in einer unauflöslichen Ehebeziehung. Von der Heirat, von der Hochzeit wird gesprochen in Kapitel 3, Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tag seiner Vermählung und am Tag der Freude seines Herzens. Also in diesem Vers wird nicht gerade der Hochzeitstag angesprochen, sondern es wird gesagt, schaut den König an in seiner Krone. Das ist die Krone, die am Hochzeitstag seine Mutter ihm aufgesetzt hatte. Das hebräische Wort für Braut, das wir ja immer wieder finden im Hohen Lied, übrigens unter auf der Seite 2 unter Besonderheiten im Hohen Lied gibt es einen Untertitel Salomo und Sulamit. Unter Punkt 3 habe ich die Bezeichnungen der Frau aufgeführt. Braut, hebräisch Kala, kommt 6-mal vor. Kapitel 4, Vers 8, 9, 2-mal in Vers 10, 12 und dann in 5, 1. Nun, es ist wichtig zu verstehen, das hebräische Wort Kala bedeutet, zum Beispiel gemäß Whitaker's Brown Driver Briggs Lexikon, das ist so ein englischsprachigen Welt, ein Standard-Wörterbuch zum Bibelhebräischen, wird erklärt, Kala bedeutet erstens Verlobte, zweitens frisch Verheiratete und drittens Schwiegertochter. Ja. Und da müssen wir also verstehen, wenn hier von der Braut gesprochen wird, heißt das nicht, es geht hier um die Verlobungszeit, sondern es geht um die jung verheiratete Frau. Das Hohelied hat verschiedene Bedeutungsebenen. Die wurden oftmals gegeneinander ausgespielt. Als müsste man diese Bedeutung sehen und dafür die andere nicht. Und das ist schade, denn so hat man vieles von der Bedeutung dieses Buches verpasst. Es hat eben mehrere Bedeutungsebenen. Und die erste ist mal die wörtliche. Das ist ja wichtig im Alten Testament, dass wir zuerst mal das Wörtliche, das Historische betrachten, so wie es ist. Und erst dann können wir auch geistliche Bedeutungen darin erkennen. Aber wenn jemand die historische, wörtliche Bedeutung von vornherein ablehnt, dann muss er auch nicht meinen, dass er die geistliche Bedeutung verstehen wird. Also die erste wörtliche Bedeutung des Liedes ist die eheliche Liebe zwischen Salomo und Sulamit. Als konkrete Liebesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Insofern ist das Buch ein Lob auf die Ehe. Und die Schönheit dieser Beziehung auf allen Ebenen. Und wir werden sehen, im Hohen Lied finden wir wirklich die körperliche und die seelische Einheit. Natürlich, auf den ersten Blick könnte man denken, da wird ja so viel über die körperliche Schönheit von Mann und Frau gesprochen. Wo ist denn das Innere? Nun, das Innere, das haben wir genau schon von Anfang an gefunden. Das Lied der Lieder von Salomo. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich an Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Nun müssen wir wissen, der Name ist in der Bibel der Ausdruck dessen, was eine Person ist. Da sehen wir, wenn über den Namen Gottes gesprochen wird. Der Name Gottes ist, drückt aus, was Gott in sich ist, sein Wesen. Und so kann man sagen, alle die Namen, diese hunderten von Namen, die wir in der Bibel finden von Gott, sie drücken aus, wer Gott ist. Der Herr, der Ewige, der Starke, der Treue und so weiter. Und wenn hier gesagt wird, dein Name ist ein ausgegossenes Salböl, dann heißt es, das, was Salomo in seiner Person ist, das ist so etwas Wunderbares, so etwas Wohlriechendes. Also es geht nicht einfach darum, Sulamit ist einfach durch die äußerliche Erscheinung des Königs Salomo angezogen, sondern sie liebt ihn, weil er ist. Weil er Salomo ist. Keinen anderen. Und so sehen wir hier nicht eine Spaltung zwischen dem Inneren und dem Äußeren. Es bildet im Hohen Lied eine Einheit. Aber die Freude am Äußeren ist eben da, aber sie gründet sich auf dieser inneren Wertschätzung voneinander. Also insofern ist das Lied eben ein Lob auf die Ehe und die Schönheit dieser Beziehung auf allen Ebenen. Wenn wir das vergleichen mit Hebräer 13, Vers 4, dort schreibt der Autor, die Ehe sei geehrt in allem und das Ehebett unbefleckt. Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Die Ehe sei geehrt in allem, das heißt in allen Beziehungen. Es gibt also keinen Aspekt der Ehe, der irgendwie minderwertig wäre. Dass man also sagen könnte, die platonische Ehe in der Liebe in der Ehe sei etwa höher als die körperliche Liebe in der Ehe. Nein, diese Spaltung macht die Bibel nicht. Das muss eine Einheit bilden und die Bibel sagt, die Ehe soll geehrt sein in allem, in allen Beziehungen. Und dass das möglich ist, ist es eben wichtig, dass die Sexualität rein gehalten wird. Darum und das Ehebett unbefleckt, Hur aber und Ehebrecher wird Gott richten. Das Hohelied ist also durch die Betonung des Schönen, des Positiven, ist es indirekt eine Verurteilung aller Verdrehungen. Ohne dass da groß über die Verdrehungen gesprochen wird, ist es indirekt gerade eine Verurteilung dessen. Gerade durch die Betonung des Guten, des Schönen. Und Verdrehungen, Perversionen sind voreheliche Beziehung, Ehebruch, Polygamie, die Vielweiberei war nie Gottes Gedanke. Wir sehen in 1. Mose 1 und 2, Gott hat den Menschen geschaffen, Mann und Frau schuf er sie. Einen Mann und eine Frau. Und 1. Mose 2, Vers 24 sagt, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Nicht seinen Frauen, seiner Frau. Und sie werden ein Fleisch sein. Im Zitat im Neuen Testament, Matthäus 19, wird sogar zitiert, und die zwei werden ein Fleisch sein. Nicht die drei oder vier. Also die Schöpfungsordnung ist von Grund auf monogam. Ein Mann und eine Frau und das auf Lebenszeit. Das ist Gottes Plan, Gottes Wille. Und das wird auch im Hohen Lied eigentlich betont, diese einzigartige Beziehung von einem Mann und einer Frau. Aber das Traurige ist, dieser selbe Salomo, der am Anfang erlebt hat, wie wunderbar diese Beziehung zu Sulamit war, hat dann eine Frau um die andere hinzugefügt. Und er ist immer mehr von Gott abgewichen, am Schluss sogar so total, dass er zum Götzendiener geworden ist, zum offenen Götzendiener. Das war also eine ganz klare Perversion, ein Abirren von dem göttlichen Weg. Und eine interessante Stelle in Hohelied 6, nicht wahr? Wir müssen davon ausgehen, Salomo hat dieses Lied in einem Abstand zur Erfahrung, die er gemacht hat mit Sulamit, geschrieben. Und im Moment des Schreibens schreibt er dann in Vers 8, 60 sind der Königinnen und 80 der Kebsfrauen und Jungfrauen ohne Zahl. Eine ist meine Taube, meine Vollkommene. Sie ist die einzige ihrer Gebärerin. Töchter sahen sie und priesen sie glücklich. Königinnen und Kebsfrauen und sie rühmten sie. Wer ist sie, die da hervorglänzt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, rein wie die Sonne? Furchtbar wie Kriegsscharen. Also, da hatte er bereits 60. Später hatte dann Salomo schließlich, wie wir aus dem Buch der Könige wissen, 700 Frauen und 300 Nebenfrauen. Das ging also weiter. Aber auch noch in diesem Stadium mit den 60 Königen, Königinnen, muss er sagen, es gibt nur eine, die meine Taube ist. Und insofern ist also das ganze Hohelied, das gerade betont, das eine, das ist das Wahre, ist das alles, war das alles eine Perversion, was später dazugekommen war. Und hat das Schöne eben zerstört. So ist das Hohelied in seiner reinen ursprünglichen Erfahrung eben eine Verurteilung von allen Verdrehungen, auch der Polygamie und auch des Zölibats. Nicht wahr, in 1. Korinther 7 erklärt der Apostel Paulus, dass es den Weg der Ehelosigkeit gibt und dass Gott dazu Gnade gibt. Gnade und die Kraft. Es wird sogar von einer Gnadengabe gesprochen, für die, die ehelos sind. Aber es gibt kein Gebot zur Ehelosigkeit. Also wenn jemand seinen Weg ehelos gegangen ist, bis 50, bis 55, bis 60, er könnte auch dann noch heiraten. Er hat die Freiheit. Natürlich sagt dann 1. Korinther 7, das soll aber geschehen im Herrn, unter der Leitung des Herrn. Aber es gibt keine Verpflichtung zur Ehelosigkeit. Und Paulus beschreibt in 1. Korinther 7, was auch gerade Vorteile sind der Ehelosigkeit, aber das hat nichts zu tun mit Zölibat, in dem eigentlich die Ehebeziehung als etwas weniger Geistliches, um nicht zu sagen Ungeistliches, herabgewürdigt wird. Und das ist Perversion. Und so finden wir das auch übrigens prophezeit. In 1. Timotheus 4 hat Paulus das Aufkommen des Zölibats prophezeit. 1. Timotheus 4, Vers 1. Das kam mir dann auf, so in der Praxis bereits im 2. Jahrhundert, bei denen, die das Abendmahl ausgeteilt haben. Und dann 3., 4. Jahrhundert kam das Eremitentum und Mönchsleben kam als Mode-Hit richtig auf. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, falls in Ihrer Bibel steht, in den letzten Zeiten, ist das falsch. Der griechische Ausdruck bedeutet ganz deutlich die nachfolgende, die dahinterliegende Zeit, nicht die letzte Zeit, wie in 2. Timotheus 3, Vers 1, wo es wirklich geht um die letzten Tage. In späterer Zeit etliche von dem Glauben abfallen werden, achtend auf betrügerische Geister und Lehren der Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden und betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, welche Gott geschaffen hat zur Annehmung mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Das wird sogar als Lehre von Dämonen bezeichnet, verbieten zu heiraten. Also das Hohelied gerade darin, dass Gott ein ganzes Buch in der Bibel benutzt, um die Schönheit der Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe zu beschreiben, eine Rüge gegen solche Verdrehungen. Und natürlich auch Homosexualität und so weiter. Alles, was von der Schöpfungsordnung in 1. Mose 1 und 2 abweicht, ist mit dem Hohelied verurteilt. Aber eben nicht in dem dauernd über das Negative gesprochen wird, sondern hier wird das Positive dargestellt. Und das ist ja wichtig. Und das ist auch so wichtig, dass wir unseren Kindern gegenüber das Positive betonen. Das Negative, das hören sie schon genug. Und dann müssen wir als Gegengewicht zeigen, wie schön das ist, was Gott für uns Menschen, oder sagen wir, für einen großen Teil der Menschen vorgesehen hat. Eben mit Rücksicht darauf, dass es die Ehelosigkeit eben auch gibt als einen gottgeführten Weg. Also das Hohelied steht somit im krassen Kontrast zu allem Schmutz. Die Sexualität wird in einer blumigen Sprache der Reinheit beschrieben und vermeidet alles Derbe und Widerliche. Und wie schon gesagt, das Hohelied, oder angedeutet, das Hohelied ist im Prinzip eine Ausdeutung in einem ganzen Buch von dem einen Vers, 1. Mose 2, Vers 24. Wo wir das Grundprinzip haben, ein Mann verlässt Vater und Mutter, er steht also auf eigenen Beinen, also nicht das Grundprinzip PKZ, Papa kann zahlen, er verlässt sie. Und dann hängt er seine Frau an. Das zeigt auch, da ist eine Beziehung der Anhänglichkeit, der Liebe, der Wertschätzung. Und dann ist der nächste Punkt und der letzte, und die zwei werden ein Fleisch werden. Also die Reihenfolge ist hier ganz wesentlich, weil hier in knappen Worten Gottes Schöpfungsordnung dargestellt wird. Und gerade auch dieses Verlassen ist ja ein sehr wichtiger Punkt, denn viele Männer, obwohl verheiratet, haben sich doch nicht richtig abgelöst von zu Hause. Und das ist dann oftmals ein Problem oder eine Ursache für Eheschwierigkeiten. Es ist ein göttliches Prinzip, Vater und Mutter verlassen. Das Ehren der Eltern hört damit nicht auf. Ja klar. Aber es ist ein neuer Anfang, eine neue Zelle und es besteht da eine Unabhängigkeit, die ganz wichtig ist für die neue Abhängigkeit voneinander. Nun, das wäre also der erste Aspekt der Bedeutung des Hohen Liedes. Und so ist es auch wichtig, wenn wir das Hohe Lied lesen, dass wir zuerst wirklich darauf achten, was bedeutet das hier wörtlich, bevor wir dann eine geistliche Übertragung machen. Denn zweitens können wir das tatsächlich machen, eine Übertragung auf Israels Geschichte. Und insofern kann man von Kapitel 1 durch alle Kapitel hindurch bis Kapitel 8 darin eine Widerspiegelung der Geschichte Israels finden, von Abraham bis zum tausendjährigen Reich des Messias. Von Abraham, der auszieht aus Ur in Chaldäa, Hohelied 1, Vers 4, ziehe mich, wir werden dir nachlaufen. Da ist Abraham ausgezogen und hat seine Bediensteten mitgenommen und ist ausgezogen. Und später geht Israel den Weg durch Ägypten und in Hohelied 1, Vers 9 wird dann Sulamit verglichen, die Geliebte. Einem Rosse an des Pharao Prachtwagen vergleiche ich dich, meine Freundin. Und so kann man die ganze Geschichte Israels wiedergespiegelt finden in dem Hohen Lied. Ich möchte das aber nicht ausführen, ich verweise nur in Fußnote 3 auf Wim Hottenbach, der dazu ein Skript veröffentlicht hat über das Hohe Lied, wo er genau diesen Aspekt mit den Parallelstellen durchgeht. Aber noch ein Hinweis hier in Fußnote 3. Israel oder Juda oder die Stadt Jerusalem wird gesehen im Alten Testament als Frau Gottes. Und zwar seit dem Bund vom Sinai. Der Bund am Sinai, wo Gott dieses Abkommen geschlossen hat mit dem auserwählten Volk, das wird gesehen im Alten Testament als Ehebündnis. Und da wird auch ganz klar, eine Ehe ist erst dann eine Ehe, wenn hier ein offizieller anerkannter Vertrag geschlossen ist. Sonst ist es ein Konkubinat. Und Konkubinat bezeichnet die Bibel auch als Hurerei. Wenn wir denken an die Frau am Jakobsbrunnen, der Herr sagt, 5 Männer hast du gehabt, sie war 5-mal verheiratet, und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darin hast du recht geredet, dass du gesagt hast, ich habe keinen Mann. Also auch zur Zeit des Herrn gab es die klare Unterscheidung zwischen Heirat und Konkubinat. Obwohl im alten Israel, wie übrigens auch heute, es kein Standesamt gab. Aber man wusste ganz genau, was eine Ehe ist. Das war ein Vertrag, der geschlossen wurde zwischen einem Mann und einer Frau. Und da musste einer dabei sein, der diesen Vertrag quasi bezeugte. Und das, man hat sogar aus vorchristlicher Zeit, aus alttestamentlicher Zeit, hat man schriftlich das belegt, wie ein solcher Vertrag aussehen konnte. Also war ganz klar ein Bündnis, das auch offiziellen Charakter hatte und offizielle Anerkennung genoss. Und ich möchte noch aufschlagen, Jeremia 2. Ich habe auch noch hingeschrieben, Hosea 1, Vers 14. Das ganze Hosea-Buch handelt von dem Thema Israel, die Frau Gottes, die den Bund gebrochen hat. Dann Hesekiel 16, 23 und so weiter und so fort. Jeremia 2. Vers 1. Und das Wort des Herrn geschah zu mir also. Geh und ruf vor den Ohren Jerusalems und sprich. So spricht der Herr. Ich habe dir gedacht, die Zuneigung deiner Jugend, die Liebe deines Brautstandes, deines Wandelns hinter mir her in der Wüste, in unbesätem Lande. Israel war heilig dem Herrn. Gott denkt also an die Wüstenreise zurück, wie das Volk hinter ihm, hinter der Schechina, herlief in unbesätem Land. Und das war die Zeit des Brautstandes. Zuerst kam ja der Auszug aus Ägypten und erst dann am Sinai, unten in der Halbinsel, wurde dann der Bund geschlossen, die Ehe geschlossen. Und Gott sagt, damals war das noch so schön, aber was ist jetzt daraus geworden? Und Gott rügt Israel wegen Ehebruch. Also so kann man diese Übertragung machen, Israel als die Frau Gottes durch den Bund vom Sinai. Drittens gibt es aber eine Übertragung auf den Überrest Israels. Die Propheten bezeugen das so deutlich. Nach der Entrückung der Gemeinde wird das sein. Da wird Gott eine Erweckung auslösen unter dem jüdischen Volk, und zwar von Jerusalem, von Zion aus. Und so wird in der Prophetie viel gesprochen über diesen Überrest, der in der Endzeit umkehrt und Buße tut über die vergangene Zeit und so den Messias findet. Und so kommt dieses Israel der Zukunft wieder in eine feste Beziehung zu dem Herrn mit dem Messias. Also insofern sehen wir im Hohen Lied diese Beziehung. Sulamit, der gläubige Überrest aus Israel, und Salomo, der Messias, der Friedenskönig. Und dazu, in Fußnote 4, habe ich verwiesen auf Psalm 45, wo man genau diesen Bezug findet. Der Messias wird dort gesehen als der Mann und die Frau dort ist Israel in der Zukunft, der gläubige Überrest, der umkehren wird. Jesaja 61, Vers 10, es geht auch auf die Zukunft hin, auf das zukünftige Israel, wo man die Stimme des Überrestes hört, der sagt, hoch erfreue ich mich in dem Herrn, meine Seele soll frohlocken in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie ein Bräutigam den Kopfschmuck nach Priesterart anlegt und wie eine Braut sich schmückt mit ihrem Geschmeide. Und das finden wir auch im Hohen Lied, wie Salomo eben Sulamit Geschmeide gibt, also Schmuck. Das wäre also die dritte Übertragung. Und nun wichtig eine vierte Übertragung. Wichtig für uns heute auf die Gemeinde. In Epheser 5, Vers 22 bis 33 werden die Erlösten heute, die zur Gemeinde Gottes gehören, als die Frau des Messias, des Christus gesehen. Wir lesen aus Epheser 5. Interessant ist der Zusammenhang. Diese Beziehung zwischen dem Herrn und seiner Gemeinde wird hier genommen, um zu zeigen, wie eine Ehebeziehung von Christen aussehen soll. Ihr Frauen, seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber gleich wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, also auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Und so weiter und so fort. Es lohnt sich, in diesem Text dem nachzugehen. Wir finden 7 Tätigkeiten hier, die Christus gegenüber der Gemeinde tut. Und die eben als Aufforderung hingestellt werden, um zu zeigen, wie Männer sich ihren Frauen gegenüber verhalten sollen, als christliche Männer. Also hier wird Christus gesehen als der Ehemann, nicht der Bräutigam. Und die Gemeinde wird gesehen als die Ehefrau. Das ist aus dem Grund wichtig, weil wir finden beides im Neuen Testament. Aus einer anderen Perspektive gesehen, ich habe das geschrieben in Fußnote 5, ist die Gemeinde heute die Verlobte des Herrn Jesus Christus. 2. Korinther 11, Vers 1. Oder Vers 2. Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth: Denn ich eifere um euch, mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt. Das ist hier im Griechischen ein Zahlwort. Also nicht, ich habe euch einem Mann verlobt. Ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Ein Mann verlobt und die Verlobte ist eine Jungfrau. Da geht auch ganz klar hervor, es gibt vor der Ehe keine sexuelle Beziehung nach Gottes Plan. Also die Gemeinde wird hier gesehen als die Verlobte des Herrn. Nun sagt Paulus weiter, Vers 3, ich fürchte aber, dass etwa wie die Schlange Eva verführte durch ihre List, also auch euer Sinn oder euer Denken verderbt und abgewandt werde von der Einfalt gegen den Christus. Paulus sagt, ihr seid, ich habe euch verlobt als eine Verlobte, die wirklich nur für einen Mann bestimmt ist. Aber ich habe effektiv Angst in eurem Verhalten, dass ihr davon wegkommt, dass euer Blick nur allein auf Christus gerichtet ist. Und was könnte das sein, was einen wegbringt? Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertrüget ihr es gut. 3 Dinge. Ein anderer Jesus, ein anderer Geist, ein anderes Evangelium. Und das wäre Bruch der Verlobungsbeziehung. Ein anderer Jesus, das haben wir durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gehabt. Da könnte man Beispiele noch und noch aufzählen, wie ein anderer Jesus verkündigt wurde, in dem irgendetwas angegriffen wurde, die Gottessohnschaft, die wirkliche Menschwerdung Christi, die ewige Sohnschaft Christi und so weiter und so fort. Oder bis heute, ich habe gerade vor kurzem einen Visionenbericht in der Hand gehabt, wo einer sagt, er hätte eine Vision gehabt im Himmel und habe dann Christus gesehen und er hat rot-blondes Haar gehabt. Ja, das wird verschlungen, diese Bücher, unter den Freikirchen. Das ist nicht der Jesus der Bibel, der war nicht rot-blond. Das kann ich garantieren. Und ein anderer Jesus wird da verkündigt und was er da im Himmel alles gesehen hat, ist ja unglaublich. Er hat die Wohnungen im Haus des Vaters gesehen. Ist da eine Wiese, ein Berg hinaufgegangen und hat ein großes Gebäude gesehen. Und die Leute wohnen da drin und die haben, und das Wunderbarste war ein total weiches Sofa. Und die haben auch Bilder an den Wänden von den Angehörigen. Und sie haben auch Kunstmalerei, vor allem so moderne Bilder, aber viel besser als die von heute. Das ist ein solcher Unsinn. Aber was hier verkündigt wird, ist ein anderer Christus. Und übrigens die Wohnung im Haus des Vaters. Das Haus des Vaters ist ja in Johannes 2 der Tempel in Jerusalem. Und Johannes 14 ist das der Tempel im Himmel. Und im Tempel gab es ganz nahe beim Allerheiligsten ein spezielles Gebäude für die Priester, wo sie wohnten und übernachteten. Und so sind die Wohnungen im Haus des Vaters, das sind die Priesterwohnungen der Erlösten. Und die sind nicht auf einem Grashügel oben irgendein Haus mit Fotos und so drin. Also das nur so aktuell, ein aktuelles Beispiel, ein anderer Jesus, einen anderen Geist. Ja, der Toronto-Segen. Leute fallen um, bewusstlos. Obwohl nach 2. Timotheus 1, Vers 7 der Geist Gottes ein Geist der Selbstbeherrschung, der Besonnenheit ist. Und Leute schreien wie Tiere und so weiter und wälzen sich am Boden. Das sind unreine Geister. Aber das Phänomen hat 50.000 Kirchen weltweit erreicht. Wenn ihr einen anderen Geist empfinget, ihr würdet es gut ertragen. Ihr ertrüget es gut. Und ein anderes Evangelium? Ja, das Wohlstandsevangelium. Gott möchte nicht, dass wir arm sind. Und das wird verkündet. Und Gott will, dass wir alle gesund sind. Und da wird Menschen, Gläubigen, die mit der Krankheit leben müssen, so ein Joch aufgelegt. Das ist ein anderes Evangelium. Aber das ist Bruch. Nun, das ist die Verlobungszeit jetzt. Und in Offenbarung 19 habe ich aufgeführt, bei Fußnote 5. In der Zukunft wird die Gemeinde als die Braut des Lammes heiraten. Offenbarung 19, Vers 7. Das ist also am Ende der Drangsalszeit, wird im Himmel, wenn die Drangsalszeit auf Erden auf den Höhepunkt kommt, wird im Himmel die höchste Freude beginnen. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Nun, wie bringen wir das zusammen? Ehebeziehung in Epheser 5 und Verlobungsbeziehung in 2. Korinther 11 und Offenbarung 19. Das sind zwei Seiten der Medaille. Einerseits ist es ja so, dass der Herr Jesus als Mensch an Himmelfahrt 40 Tage nach der Auferstehung in den Himmel gefahren ist. Er ist nicht mehr da. Er ist im Himmel und er wird in der Zukunft zurückkehren, um uns Erlöste zu sich zu nehmen, am Tag der Entrückung nach 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende. Also wir sind zwar mit dem Herrn verbunden durch die Bekehrung und Wiedergeburt, aber wir sind getrennt von ihm. Das ist der Verlobungsstand. Mann und Frau sind sich versprochen, definitiv, für alle Zeit, aber sie sind noch nicht zusammen. Sie sind getrennt. Das ist Verlobung. Und wenn es Leute gibt, die meinen, sie müssten nicht getrennt sein in der Verlobungszeit, ja, dann ist es keine Verlobungszeit, dann wollen sie die Ehe vorwegnehmen. Ja gut, wenn sie nicht warten können, dann sollen sie doch heiraten. Aber sie sollen heiraten. Also die Verlobungszeit ist die Zeit der Trennung, wo beide sich freuen auf den Tag, wo sie dann für immer zusammen sein werden. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Herr Jesus am Schluss von Matthäus 28 gesagt hat, und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Warum? Weil er Gott und Mensch in einer Person ist. Als Mensch ist er in den Himmel gefahren und er ist als Mensch zur Rechten des Thrones Gottes. Da hat er seinen Platz eingenommen. Und er wird als Mensch in der Zukunft wiederkommen. Als Mensch ist er nicht allgegenwärtig, da ist er jetzt im Himmel. Aber als Gott, und er hat nie aufgehört, Gott zu sein, auch als er Mensch wurde und in Bethlehem geboren wurde, als Gott ist er immer allgegenwärtig. Und das war auch zur Zeit, als er auf Erden war. Darum konnte er Nikodemus sagen, in Johannes 3, Vers 13, niemand ist in den Himmel hinaufgefahren, als der auch herabgefahren ist, das ist der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Aber in dem Moment, wo er mit Nikodemus damals sprach, war er in Jerusalem. Ja, aber weil er Gott war, war er gleichzeitig auch im Himmel. Und so ist der Herr Jesus, weil er Gott ist, ist er uns eigentlich so nahe. Jeden Tag bei uns bis am Schluss. Und dieser Aspekt zeigt eigentlich, dass wir in einer Ehebeziehung stehen als Gemeinde. Er ist der Mann und die Gemeinde ist die Frau. Also das sind zwei Aspekte. Einerseits sind wir getrennt von ihm als Verlobte und andererseits sind wir mit ihm so eng verbunden und das ist diese andere Sicht der Ehe als heutige Tatsache. Wichtig ist aber, wenn wir diese Übertragung machen, auch im Hohen Lied, auf die Gemeinde, es wird nie gesagt vom einzelnen Gläubigen, dass er die Braut sei. Das ist immer ein kollektiver Begriff. Und darum ist das so übel, wie man manchmal Dinge lesen kann, wo quasi in erotischer Weise gesprochen wird über eine Beziehung des einzelnen Gläubigen mit Christus. Das hat mit der Bibel hat nichts zu tun. Wir werden nicht als Einzelne gesehen, als Braut Christi, sondern die Gemeinde als Kollektiv ist die Braut bzw. die Ehefrau des Christus. Im Neuen Testament finden wir Bezüge zum Hohen Lied. Es gibt zwar keine wörtlichen Zitate, aber wenn wir lesen in Matthäus 9, Vers 15 und dann auch in den Parallelstellen, was mussten sich die Menschen damals denken, wenn der Herr sagte, ich lese ab Matthäus 9, Vers 14, wegen des Zusammenhangs, dann kommen die Jünger des Johannes zu ihm und sagen, warum fasten wir und die Pharisäer oft, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Söhne des Brautgemachs trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Er spricht über sich als der Bräutigam, der da ist. Und die Jünger, das waren quasi die Freunde des Bräutigams, die alles bereit machen für die Hochzeit. Wie kommt er sich so auszudrücken dazu? Nun, das ist eine Anspielung unter anderem auf das Hohelied, wo der Messias gesehen wird als der Bräutigam und der Überrest aus Israel, der umkehrt und zur Bekehrung gelangt, der soll die Braut sein. Und so war das, der Bräutigam war quasi da und die Freunde des Bräutigams wollten vorbereiten, aber wir wissen, das Volk im Allgemeinen war nicht bereit für die Beziehung. Ich habe auch verwiesen, nebst den Parallelstellen in Markus 2, Lukas 5, Johannes 3, Vers 29, wo Johannes der Täufer, noch bevor überhaupt etwas von der Gemeinde jemals gesagt worden war, da sagte Johannes in Bezug auf den Messias, den er in Israel, für Israel einführte, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude nun ist erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Johannes der Täufer sollte den Messias in Israel einführen und dem Volk klar machen als Prophet Gottes, das ist der Verheißene. Und er wies auf ihn hin, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Nun, er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Mit Anspielung auf das Hohelied. Der Messias, der Bräutigam und das umgekehrte Israel, die Braut. Aber Johannes war eben wieder einer, der vorbereiten sollte, der Freund des Bräutigams. Und er sagt, er freut sich über die Stimme des Bräutigams. Koldo, die Stimme meines Geliebten. Siehe da, er kommt. Hine seba, siehe, er kommt. Medaleg al heharim, mekapetz al hagvaot. Springend über die Hügel, über die Berge, hüpfend über die Hügel. Hohelied 2, Vers 8. Stimme des Bräutigams. Und ich freue mich darüber. Kol Dodi, Stimme meines Geliebten. Dann haben wir aber auch in Matthäus 22 und Matthäus 25 auch Anspielungen auf diese Beziehung in diesen Gleichnissen, wo der Herr Jesus über eine Hochzeit spricht, des Bräutigams, dass Gott seinem Sohn, der König seinem Sohn eine Hochzeit bereitet. Und auch Matthäus 25, wo die Gläubigen der Jetztzeit gesehen werden als die Jungfrauen, nicht als die Braut. Die Braut in Matthäus 25, im Gleichnis der 10 Jungfrauen, das ist nicht die Gemeinde. Das ist auch nicht die Christenheit. Die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen auf das Kommen des Bräutigams, das sind die Freundinnen der Braut und das stellt die Christenheit dar, die jetzt wartet, bis dann mal in der Zukunft der Bräutigam kommt, im Blick aber auf Israel. Das ist der Bräutigam, der kommt für den gläubigen Überrest aus Israel. Und nun diese Jungfrauen, die finden wir ja auch und haben wir gefunden in Hohelied 1. Also auch da haben wir Anspielungen auf das Hohelied, das Lied der Lieder von Salomo. Und dann heißt es in Vers 3, lieblicher Geruch sind deine Salben, ein ausgegossenes Salböl ist dein Name. Darum lieben dich die Jungfrauen. Das sind nicht Mädchen, die irgendwie auch eine Liebesbeziehung mit dem König wollen. Diese Jungfrauen, das sind die Freundinnen der Braut und die schätzen den König. Und sie lieben ihn in Aufrichtigkeit, aber nicht in einer Beziehung, wie eine Frau einen Mann liebt, sondern es ist diese freundschaftliche Beziehung, wie die 10 Jungfrauen, die sich bereit machen sollten für die Zukunft, Aber fünf sind ja töricht in Matthäus 25, die symbolisieren eigentlich die Christen, die gar nicht wiedergeboren sind, die das Ziel auch nicht erreichen werden. Und die fünf Klugen, das sind die, die wirklich auch wiedergeboren sind und das Ziel erreichen werden. Sehen wir, die Bibel spricht auf verschiedenen Ebenen. Die Gemeinde ist einerseits die Ehefrau heute, zweitens sie ist die Verlobte heute, aber andererseits ist die Gemeinde auch die fünf klugen Jungfrauen, die sich freuen im Blick auf die Zukunft Israels. Wir müssen alles am richtigen Ort platzieren und nicht miteinander vermischen und zusammennähen, sonst haben wir ein Chaos. Also so haben wir doch neutestamentliche Bezüge zum Hohenlied. Und diese Jungfrauen, die spielen im Hohenlied eine ganz wichtige Rolle. Sie werden dann immer wieder genannt die Töchter Jerusalems und einmal die Töchter Zions. Das sind also die Mädchen in Jerusalem, die Sulamit lieben und auch bei der Hochzeit waren das quasi die Jungfrauen, die mitgeholfen haben und sich mitgefreut haben über diese Beziehung zwischen Salomo, dem König, und diesem Mädchen Sulamit, oder dieser jungen Frau. Und wenn wir sprechen über diese Töchter Jerusalems, dann wollen wir nun kommen auf den Aufbau des Buches. Das Buch ist eigentlich ganz einfach einzuteilen. Wenn schon der Inhalt schwierig ist, dafür die Einteilung ist einfach. Es gibt einen Refrain in dem Lied. Und man muss den Refrain suchen und dann weiß man, wo die Strophen enden und wo eine neue beginnt. Dreimal kommt der Refrain vor, also das erste Mal in Kapitel 2, Vers 7. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Dann Kapitel 3, Vers 5. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, bei den Gazellen oder bei den Hindinnen des Feldes, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Und schließlich 8, Vers 4. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Nun ergibt das automatisch die Einteilung in vier unterschiedlich lange Strophen. Der Aufbau ist also wie folgt. Der Titel 1, Vers 1. Shir HaShirim Asher LiShlomo. Das Lied der Lieder von Salomo. Und dann kommt die erste Strophe 1, Vers 2 bis 2, Vers 6. Und die betitle ich mit die Freude der Liebe. Wir haben gelesen, 1 Vers 4, der König hat mich in seine Gemächer geführt. Wir wollen frohlocken und deiner uns freuen, wollen deine Liebe preisen mehr als Wein. Es ist also so eine Hochzeitsfestfreude, wo gefeiert wird, dass dieser Salomo ausgerechnet diese Sulamit und keine andere wollte. Die Freude der Liebe. Dann kommt die zweite Strophe nach dem Refrain, 2,7, ab 2,8 bis 3, Vers 4. Und diese zweite Strophe beginnt eben mit Koldodi, Hineseba, Medaleg al-Heharim, Mekabetz al-Hagwaot. Horch! Stimme, mein Geliebter, siehe da, er kommt, betont, sehe es, dieser, er kommt, kein anderer, springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Das Lied, das wir am Anfang gesungen haben. In dieser Strophe wird besonders die Sehnsucht der Liebe gezeigt. Wir finden die Sehnsucht einerseits des von Salomo und andererseits die Sehnsucht von Sulamit in Kapitel 3. Und da sehen wir, dass die verheiratet sind. Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich will doch aufstehen und in der Stadt umhergehen, auf den Straßen und auf den Plätzen, will suchen, den meine Seele liebt. Also es geht hier um das Ehelager. Und in der Nacht sucht sie ihn plötzlich und stellt fest, er ist weg. Und dann steht sie auf, geht in die Stadt hinaus, nachts, und das ist natürlich gefährlich. Und da heißt es weiter, ich suchte ihn und fand ihn nicht. Es fanden mich die Wächter, die in der Stadt umhergehen. Das sind die Polizisten, würde man heute sagen. Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen vorüber, da fand ich, den meine Seele liebt. Ich ergriff ihn und ließ ihn nicht, bis ich ihn gebracht hatte in das Haus meiner Mutter und in das Gemach meiner Gebärerin. Die Sehnsucht, die dann auch Erfüllung findet, und dann kommt schon wieder der Refrain. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Was beschwört diese Sulamit, ihre Freundin? Sie sagt, ihr sollt die Liebe nicht aufwecken. Und sie beschwört bei den Gazellen, das sind Tiere, die auf ganz kleine Geräusche oder schon auf Geschmack sofort reagieren und davonsausen, sofort aufgeweckt werden. Die muss man nicht lange aus dem Schlaf schütteln. Ich musste einmal Kühe von der Weide holen, zum Melken bringen. Und da gab es natürlich solche, die wollten einfach nicht. Und da musste man wirklich ein bisschen Angst machen. Was mich beeindruckt, dass ich mit meiner Größe Kühen Eindruck machen kann. Aber das ist nicht das Gleiche wie bei Gazellen, ja? Da braucht es nur von weit weg, nur ein Rascheln und schon geht die Gazelle. Und die Hindin, das ist heute ein poetisches Wort für Hirschkuh. Genauso. Also seid ganz leise und passt auf, dass die Liebe nicht zu früh aufgeweckt wird. Und das ist nun eine ganz wichtige Sache. Ich habe das bei Besonderheiten im Hohelied unter dem Titel, dem zweiten Titel Liebe, bei Punkt 2 aufgeführt. Der Refrain ist eine Warnung vor verfrühter Liebe. Und insofern ist also dieser Refrain hochaktuell heute. Und das ist ja das riesige Problem, dass den Kindern bei den Kindern schon Gefühle aufgeweckt werden, die überhaupt nicht entstehen würden, wenn sie normal aufwachsen könnten. Wenn sie nicht diese ganzen Einflüsse hätten von der Reklame, von den Medien, von Filmen, von Radio, von Musik. Und wenn man gerade denkt an die Rockmusik und nicht nur dort. Und weiter die ganzen Einflüsse durch ihre Schulkollegen, die auch schon zu früh aufgeweckt worden sind. Und da werden Dinge geweckt bis zur Sexualität hin, die bei den Kindern im gewissen Alter überhaupt keine Rolle spielen würden, überhaupt nicht aktiv werden würden. Die werden aufgeweckt. Und wozu führt das? Zu Entwicklungsstörungen. Zu einem falschen Verhältnis gegenüber dem anderen Geschlecht, ein falsches Verhältnis zur Sexualität, zur Liebe, zur Romantik und so weiter. Das, was heute als aufgeklärt und tabulos hingestellt wird, ist genau das, was alles kaputt macht. Und das Hohelied möchte das Positive betonen, darum wird im Refrain gesagt, weckt es ja nicht. Seid ganz schön still, dass hier nicht etwas wachgerufen wird, was jetzt noch nicht kommen soll, aber wenn es dann zu seiner Zeit gesund ausgereift zur Entfaltung kommt, dann wird etwas ganz Schönes, so wie im Hohenlied. Ja, dann haben wir also so die zweite Strophe gesehen, die Sehnsucht der Liebe, Refrain 3, Vers 5 und schließlich Im Anschluss daran, Strophe 3, Kapitel 3, Vers 6 bis 8, Vers 3. Das ist der allerlängste Teil. Und dort finden wir die Höhen und Tiefen der Liebe. Da gibt es eine Beziehungskrise. Das Hohelied ist nicht einfach idealistisch, als würde in einer Beziehung von einem Mann und einer Frau alles nur rund laufen, sondern hier finden wir eine Beziehungskrise, aber dann auch die Wiederherstellung. Nicht Ehebruch, gar nichts solches, aber eine Beziehungskrise, da werden die Gefühle werden da runtergekühlt, aber es gibt hier eine Wende und dann kommt die schönste Beschreibung des Geliebten durch Sulamith. Die allerschönste kommt nach der Krise. Und das ist etwas, was christliche Eheleute auch erleben können, weil manchmal gerade eine Krise dazu führen kann, dass es nachher umso schöner werden kann. Indem Probleme eben ausgeräumt werden, indem bewusst auch gegenseitig vergeben wird, indem man sich im Klaren ist, Liebe ist nicht einfach ein Gefühl, sondern das Tiefste der Liebe ist der Wille. Ich will dich lieben. Und wer das will, der bekommt dann die Gefühle auch. Die kommen. Aber im Zug mit den Wagen dahinten ist die Lokomotive ist eigentlich der Wille zur Liebe. Und dann kommen viele Anhänger und ein Anhänger, ein Wagen ist romantische Gefühle und so weiter. Aber wir können keine Ehebeziehung auf die Gefühle aufbauen, denn statistisch zeigt es sich, diese Gefühle, die entstehen, ohne dass man etwas dazu tut, die halten vielleicht 2 Jahre und dann ist es vorbei. Ganz normal. Und darum sagt man heute, es ist ganz normal, wenn man wieder scheidet. Aber es ist unglaublich, so aufgeklärt ist diese Welt. Die Jugendlichen werden unterwiesen in allen unsinnigen Dingen, die sie gar nicht wissen müssen. Aber wie man eine Beziehung erhält, das wird ihnen nicht erklärt. Das ist so hohl eigentlich, wenn man denkt, es ist so einfach. Und das müssten die Jugendlichen wissen. Eine Beziehung wird erhalten, genau gleich wie beim Schminefeuer. Das brennt und dann erlischt es, ja? Aber man muss immer wieder Holz nachschieben. Und dann bleibt es am Brennen. Und so muss in einer Beziehung beide müssen Holz einschieben und dazu gehört eben der Wille zur Liebe. Es ist interessant, dass es in Epheser 5, wenn es heißt, ihr Männer liebet eure Frauen, da wird das Verb gebraucht, agapao. Das Hauptwort agape. Agape gab es als Wort bei den alten Griechen schon, aber es wurde kaum gebraucht. Man verwendete viel häufiger das Wort zum Beispiel Eros. Das ist nicht so ein negatives Wort nur. Eros konnte ganz negativ sein, perverse Liebe, aber Eros konnte auch ganz normale Liebe sein. Also im positiven Sinn. Aber das Wort war so belastet. Und darum hat der Heilige Geist im Neuen Testament dieses Wort nicht einmal verwendet. Weil es ein belastetes Wort war. Aber er hat das Wort, das so wenig verwendet wurde bei den Griechen, und dadurch völlig unbelastet war, Agape, zu einem Hauptwort im Neuen Testament werden lassen. Und Agape bezeichnet dann die Liebe Gottes, die begründet ist in dem Willen Gottes. Gott wollte uns lieben. Und darum hat er seinen Sohn gesandt. Und das Verb wird dort gebraucht für den Mann, ihr Männer, liebet eure Frauen. Und das ist die Liebe, man kann sagen, die von Gott gewirkte Liebe, die aber auf einem Willensentscheid beruht. Und darum können wir auch sagen, da wo eine Ehe in eine Krise geraten ist, dass die Grundlösung muss sein, dass beide bereit sind, ich möchte einen Neuanfang. Ich will einen Neuanfang. Ich will lieben. Und dann kommt das andere eins ums andere. Und natürlich mit Gottes Hilfe. Aber ich zeige jetzt nur die Seite der Verantwortung, der persönlichen Verantwortung. Also da haben wir in dieser langen Strophe die Höhen und Tiefen der Liebe. Wir kommen darauf dann noch Zurück im zweiten Teil. Schließlich Strophe 4 nach dem Refrain von 8, Vers 4. Eine kurze Strophe, 8, Vers 5 bis zum Schluss, bis Vers 14. Und dort werden wir wirklich auf den Höhepunkt geführt. Die Vollkommenheit der Liebe. Und da lese ich Hohelied 8, Vers 6. Lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie der Scheol, ihr Eifer. Ihre Gluten sind Feuergluten, eine Flamme Jahs. Große Wasser vermögen nicht, die Liebe auszulöschen, und Ströme überfluten sie nicht. Wenn ein Mann allen Reichtum seines Hauses um die Liebe geben wollte, und warum diese Art Liebe, man würde ihn nur verachten. Das ist nun wirklich der Höhepunkt. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und wie das Totenreich, ihr Eifer oder ihre Eifersucht. Es gibt ja falsche Eifersucht, die entsteht aus Misstrauen und ein übermäßiges Einengen wollen des Ehepartners oder der Ehepartnerin. Aber es gibt die göttliche Eifersucht. Die berechtigte Eifersucht ist, dass ein Mann eifersüchtig ist, wenn ein anderer seine Frau will. Denn niemand hat ein Anrecht an seine Frau. Das ist biblische Eifersucht, die ist berechtigt, da wo es konkret darum geht. Und wir finden diese Eifersucht auch bei Gott. Und bereits im Dekalog, in den 10 Geboten, wo Gott den Bund schließt mit Israel, sagt er, dass er ein eifersüchtiger Gott ist. Was heißt das? Ein Gott, der Israel mit niemandem teilen will. Der nicht akzeptieren kann, dass Israel anderen Göttern dient, neben ihm. Er ist der Ehemann, sie die Frau. Und so war das auch, der Herr Jesus hat die Gemeinde gesehen, schon im Voraus. Und er hat jeden Einzelnen so geliebt, dass er bereit war, alles zu geben, in den Tod zu gehen. Die Liebe ist gewaltsam wie der Tod. Und warum wollte der Herr Jesus uns erlösen? Dich erlösen, mich erlösen. Weil er nicht wollte, dass irgendjemand anders über uns herrschen oder uns führen würde, als nur er. Er wollte nicht, dass Satan über uns herrscht. Er wollte nicht, dass die Sünde über uns herrscht. Er wollte nicht, dass, was können wir alles aufzählen, dass Geld über uns herrscht. Nur er. Und dazu war er bereit, bis in den Tod zu gehen. Und diese Liebe wird ja gezeigt in Epheser 5, ihr Männer, liebet eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selber für sie hingegeben hat. Auf dass er sie heiligte. Das heißt, ganz für sich auf die Seite stellte. Denn die Liebe ist gewaltsam wie der Tod, hart wie das Totenreich, ihr Eifer. Und der Herr Jesus ist in den Tod gegangen. Ihre Gluten sind Feuergluten. Wörtlich steht im Hebräischen, ihre Blitze sind feurige Blitzstrahlen. Das ist viel, viel eindrücklicher als nur ein Feuer. Blitzstrahlen. Und da leuchtet es einem auch ein, die wer hat schon einen Blitz gelöscht? Große Wasser vermögen die Liebe nicht auszulöschen. Und woher kommt diese Liebe? Sie wird hier genannt eine Flamme Jahs. Ich habe auf dem Blatt unter Seite 2 Abschnitt über die Liebe, dritter Punkt geschrieben. Die Liebe wird hier bezeichnet als Flamme Jahs. Ja, ist die Kurzform von Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare, der Eigenname Gottes in der Bibel. Und im ganzen Hohen Lied wird der Name Gottes nie erwähnt, weder Gott, Herr oder Yahweh. Das ist die einzige Erwähnung des Gottesnamens. Und das gibt eben diesem Vers umso mehr Gewicht, was die Liebe ist, eine Flamme Jahs. Und das ist ganz wichtig, dass wir als christliche Ehemänner wissen, diese Kraft der Liebe, die auch bleibt und Beständigkeit hat bis zum Tod, das kann nur Gott in unseren Herzen wirken. Aber es ist nicht so, dass es lauwarm, dass es normal ist, wenn es lauwarm ist, sondern Gott kann diese brennende Liebe, wenn wir eben die biblischen Anforderungen für eine beständige Beziehung erfüllen, die kann er wirken. Eine Flamme, ja. Wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause.